Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Dirk Kräuter Podcast. Und das ist der zweite Teil mit dem Interview mit Philipp Plein in Cannes in seinem Anwesen am Tag vor der Modenschau, vor der Fashion Show. Bei ihm, ja, im Anwesen, auf dem Anwesen. Das war übrigens ganz spannend. Ich habe gelernt, dass eine Modenschau nur 10 bis 12 Minuten geht. Die von Philipp war sogar noch kürzer. Das war eine besondere Modenschau, weil sie war bei ihm zu Hause. So, die war relativ kurz. Jedes Model hat nur ein Kleid, nur ein Outfit. Und das war aber alles ganz nah dran. Es war zum Anfassen. Und danach war ich noch ungefähr 2,5 Stunden dort vor Ort und habe mir die Leute angeguckt und habe mir angeguckt, was da so passiert. Vorab, das ist nicht meine Welt. Das ist eine Welt mit sehr viel Schein. Das ist nicht meine. Es ist aber das erste Mal, dass ich auf so einer Fashion Show bin und das erste Mal mitbekomme, wie das so abläuft. War spannend. Ich war mit meiner Tochter da, die ist 21. Die sah richtig schick aus an dem Abend, ein schwarzes Kleid, tiefer Ausschnitt, richtig klasse. Und wir haben viele Kontakte gemacht. Sie wurde natürlich angesprochen, aber sie hat auch angesprochen. Und ja, bei mir ähnlich, aber ich wurde relativ oft angesprochen, weil Philipp Plein hatte ja auch damals von seinem Besuch in Dubai einiges in Social Media gepostet und darüber kannten mich viele. Manche wussten nicht, wie mein Name ist, aber sie wussten, okay, du bist der Typ aus Dubai und du hast mit Philipp das hier schon mal gemacht. Ja, das war spannend, eine spannende Erfahrung, aber nochmal, ich werde nicht der Modenschau-Fan. Meine Tochter schon. So, genug der Vorrede, genieß den zweiten Teil. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, hol das nach. Der erste Teil ist wirklich auch richtig gut. Viel Spaß! Ich habe einen Vortrag gesehen von einem Brandmanager von Adidas. Mhm. Der hat alle Kooperationen, die er in den letzten Jahren begleitet hat, mal vorgestellt. Und das waren unfassbar viele. Ja. Er hat dann erzählt, das hat super funktioniert, das war ein völliger Rohrkrepierer und so weiter. Wenn du Kooperationen eingehst, worauf achtest du? Was muss so ein Kooperationspartner mitbringen und was lehnst du zum Beispiel komplett ab?
Ja. Es kommt immer auf die Art und Weise der Kooperation an. Ja. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Kooperationen, aber ich verstehe und ich weiß auch, warum Firmen und Marken das machen, weil natürlich mit Kooperationen versuchen sie natürlich auch zum Teil eine neue Zielgruppe zu erreichen. Ja. Mit dem richtigen Kooperationspartner an der Seite hat man natürlich Synergien und kann dadurch zum Teil auch vorstoßen in neue Gewässer, in neue Segmente oder neue Kundensegmente ansprechen, die man vielleicht bis dato mit seinem Produkt nicht hat ansprechen können. Ja. Adidas, gutes Beispiel, die haben eine Kooperation ja gemacht mit Gucci zum Beispiel, also mit einer Luxusmarke. Adidas ist sehr kommerziell aufgestellt, auch Preispositioning, auch sehr sportlich, mit einer High-Fashion-Brand zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich spannend, ja, weil da geht man natürlich in eine komplett neue Richtung und das ist auch für beide Seiten interessant. Ja. Aber das ist so ein bisschen Mode geworden, Kooperationen zu machen. Es gibt viele, die wirklich von einer Kooperation in die nächste gehen und ich sehe oft nicht wirklich den Sinn und Zweck dahinter. Ja? Ich bin nicht der größte Fan. Für mich muss eine Kooperation wirklich authentisch auch sein. Es darf nicht nur aufgrund der Tatsache stattfinden, dass man glaubt jetzt, man kann damit einen schnellen Profit machen. Es muss authentisch sein, ja. Ich mag es gerne, Kooperationen einzugehen mit Menschen, die an die Marke glauben und die auch hinter der Marke stehen. Wir haben mit Snoop Dogg eine Kooperation gemacht, wir haben einen Sneaker zusammen designt und entwickelt. Snoop Dogg ist jemand, mit dem ich schon seit mehr als 10 Jahren zusammenarbeite. Der hat bei mir mehrmals auf der Fashion Show performt. Sein Sohn ist bei mir in der Fashion Show auf dem Catwalk gelaufen, zusammen mit seinem Vater, also mit seinem Opa. Also mit dem Opa Snoop, ja, sozusagen. Also wir haben wirklich eine Historie über die Jahre aufgebaut und uns verbindet da was, ja. Und das ist dann natürlich auch etwas, was der Consumer auch merkt und spürt, das ist authentisch. Ja. Es finden oft Kooperationen eben statt, die sind nicht authentisch genug für mich, dass ich das Gefühl habe, mein Konsument, der findet da einen Mehrwert. Ja. Was wir dennoch tun, sind Lizenzen. Wir arbeiten sehr viel mit Lizenzpartnern zusammen. Okay, mittlerweile haben wir über 15 Lizenzen, sehr erfolgreich. Das macht Sinn, weil da geht man oft in Segmente, in denen man sich nicht so auskennt oder wo man nicht so breit aufgestellt ist. Wir haben eine Lizenz für Tapeten, für Wallpaper, sehr erfolgreich. Ja. Wir verkaufen Tapeten weltweit mit Philipp Lein Design. Wir haben eine Lizenz für Möbel. Ja. Ich habe mit Möbeln angefangen, deswegen, wir haben immer noch Kunden, die sich an die Anfänge erinnern und sogar zum Teil noch Philipp Lein Möbel zu Hause stehen haben. Wir haben eine Lizenz für Bettwäsche, wir haben eine Lizenz für Kinderschuhe, wir haben eine Lizenz für Schmuck, für Uhren, für Parfüm und viele andere Produkte, wo wir nicht, sagen wir mal, Hero sind, wo wir uns nicht so gut auskennen, wo wir natürlich leveragen von dem Know-how des Partners, der Branchenprimus ist, zum Beispiel Sonnenbrillen, das ist einer der großen 5 Brillenhersteller, der auch für andere Luxusmarken, zum Beispiel Louis Vuitton, produziert, der auch eigene Marken hat, der auch zum Teil, ich glaube, 300 oder 400 eigene Geschäfte hat, über die er das mitvertreibt. Und mit solchen Partnern kann man sehr erfolgreich, sehr schnell in Märkte vorstoßen, wo man bis jetzt vielleicht gar keinen Erfolg hatte, weil man auch das Produkt nicht hatte. Und die kennen natürlich das Produkt, machen die Bruttoentwicklung, die Markteinführung und zum Teil auch das Marketing und die Kommunikation mit einem zusammen. Und da gibt es dann mögliche Synergien. Ja, Lizenzen, aber das sind jetzt nicht unbedingt Kooperationen, das sind dann schon langfristige Partnerschaften. Ja, wobei eine Kooperation ja oft saisonal ist. Ja, das beginnt mit einer Saison und hört dann mit der nächsten Saison wieder auf. Ich bin mehr interessiert an langfristigen Kooperationen, also Lizenzen in dem Sinne, als an kurzfristigen saisonalen Partnerschaften.
Ich durfte dich jetzt ein bisschen hier beobachten bei dir zu Hause und es ist Fashion Week und ihr habt gestern die Show, ihr habt morgen wieder eine Show und du kümmerst dich um ganz viele Details. Ist das richtig, als Unternehmer von so einem großen Laden, gehst du so in die Details rein, du bist an den Models dran, du bist an der Orga dran. Ist das richtig? Oder sollte man nicht viel mehr Abstand haben?
Ich glaube, das ist eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist. Ja. Ich habe oft versucht, mehr Verantwortung abzugeben. Und das tue ich auch. Und es gibt auch viele Menschen, die viel Verantwortung im Unternehmen haben. Dennoch ist es wichtig, die Kontrolle zu behalten über das, was passiert. Gerade über entscheidende Geschäftsfelder, ja, wo es wirklich drauf ankommt. In der Mode, das ist etwas, was sehr schwer zu verstehen ist. Die Mode ist sehr subjektiv, okay? Das ist etwas, da geht es wirklich auch um den persönlichen Geschmack, es geht um den persönlichen Approach und so weiter und so fort. Und ich denke, jeder Unternehmer, der Erfolg hat und auch in Zukunft Erfolg haben will, braucht die Kontrolle über sein Business und über seine Geschäftsfelder. Wenn du die Kontrolle irgendwann verlierst, weil du zu viel abgibst, wirst du abhängig auch von anderen Menschen. Das kann dann sein, dass dein Manager das Unternehmen verlässt, weil er irgendwo anders ein besseres Angebot bekommen hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr performt. Und dann ist man in einer sehr schwachen Position. Ich fühle mich sehr stark, weil ich alles unter Kontrolle habe. Auch wenn morgen meine rechte oder linke Hand das Unternehmen verlassen würde, würde für mich die Welt nicht zusammenbrechen. Und das passiert halt einfach. Ich bin jetzt 26 Jahre Unternehmer und in den 26 Jahren habe ich viele Sachen gesehen, viele Sachen gelernt, viele Sachen erlebt. Und ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, wenn man darauf Wert legt, auch in Zukunft erfolgreich zu sein, dass man sein Business kennt. Und dann ist man auch in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn man aber darauf angewiesen ist, auf die Meinung anderer und dir ein Manager erklären muss, warum, weshalb er diese Entscheidung trifft oder warum er der Meinung ist, dass es besser ist, nach links zu gehen als nach rechts, dann, ja, wie gesagt, bist du halt immer auf die Meinung anderer angewiesen und ich denke, es ist wichtig, ich fühle mich sicherer in der Position, wenn ich die Kontrolle über mein eigenes Business auch heute noch habe, ja. Und ich glaube, das ist auch Teil des langwidrigen Erfolgs, ja. Weil 26 Jahre Erfolg zu haben, ist nicht, darauf bin ich sehr stolz, ja. 26 Jahre in dem Geschäft tätig zu sein, immer noch zu wachsen, immer noch zu entwickeln, immer noch weiterzugehen. Und das ist nicht typisch in der Modebranche, weil ich kenne viele Marken, die heute zum Beispiel nicht mehr relevant sind, die es aber damals waren, als ich angefangen habe, ja. Und zum Teil hängt das eben damit zusammen, dass sie einfach die Kontrolle über das Unternehmen, auch über das Produkt, über die Preise, über die Preispositioning, über das Image, über das Marketing verloren haben. Und und was ich auch sehe, ich habe viele Mitarbeiter, die kommen von großen Unternehmen, die sind es normalerweise gewohnt, Entscheidungsträger zu sein oder jetzt nicht unbedingt einen Eigentümer zu haben wie mich, der alles hinterfragt und der auch ein bisschen mehr pushy ist, ja. Man wird da sehr schnell bequem, ja. Und ich sehe die Fehler bei anderen großen Unternehmen, die Inefficiency, die wir uns nicht leisten können. Wir sind relativ effizient, ja, in allem, was wir tun. Deswegen sind wir auch finanziell, denke ich, erfolgreich. Viele Unternehmen verlieren Geld in unserem Segment. Die sind nicht finanziell erfolgreich. Und ich denke, ein großer Teil oder das liegt unter anderem daran, dass sie einfach nicht die Kontrolle haben, wie wir sie haben. Über den Einkauf, über die Kosten, über alles, ja. Und das ist meine Art und Weise, dieses Unternehmen heute noch zu führen. Ich kann das so tun, ich kann das so machen, weil ich bin 46 Jahre alt oder 46 Jahre jung. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Wenn ich jetzt 10, 20 Jahre älter wäre, dann würde ich mir schon anfangen, Gedanken zu machen, wie sieht es irgendwann mal aus, wenn ich nicht mehr so aktiv bin, wenn ich nicht mehr so belastbar bin, wenn ich nicht mehr so ins Tagesgeschäft vielleicht bezogen werden kann, wie ich es heute kann. Heute kann ich es noch, deswegen kann ich es mir erlauben. Ab einem gewissen Alter muss man anfangen, mehr abzugeben und natürlich dann auch zu gucken, hat man das richtige Management, vielleicht weil man auch nicht mehr so belastbar ist, ja. Ich muss dazu sagen, das ist schon ein hoher Stresslevel, dem ich mich da aussetze, weil wir sind ja in vielen Segmenten unterwegs und machen ja nicht nur Mode, wir machen ja auch Lifestyle, jetzt machen wir auch Hospitality, wir öffnen ein Hotel, wir öffnen Restaurants und all das ist sehr zeitintensiv und braucht auch sehr viel Attention. Ja? Und ich sag's nochmal, also wäre ich jetzt in einem anderen Point of my life, wäre ich ein bisschen älter, würde ich wahrscheinlich es anders strukturieren. Aber so, wie es momentan ist, fühle ich mich am wohlsten und ich glaube, das kann noch ein paar Jahre so gehen.
Okay, geil. Ich durfte gerade ungeplant mitbekommen ein Telefonat mit, ich glaube, einem Mitarbeiter. Und dem Mitarbeiter hast du gesagt, hey, gestern Abend warst du total müde und du musst früher ins Bett gehen und du musst auf dich achten und hey, Gesundheit ist extrem wichtig. Du führst. Und hier gehst du sogar hin und sagst, ich habe dich beobachtet, du warst nicht fit, du warst müde, du musst Grenzen setzen. Wie führst du? Gibt es Führungsprinzipien bei dir? Wie gehst du mit deinen Leuten um? Wie bringst du deine Leute zum Erfolg?
Ja, also ich denke, mit Menschen zu arbeiten ist nicht einfach. Ja? Und wir kennen das alle, als wenn man als Unternehmer anfängt, bei Null, dann fängt man ja alleine an. Man ist für alles selber verantwortlich. Das war ja bei mir auch nicht anders. Ich habe viele Jahre alles selber gemacht. Meine Steuererklärung, meine Auftragsbestätigungen, meine Rechnungen geschrieben, mein Customer Service. Ich habe alles selber gemacht. Und deswegen weiß ich auch, wie es geht. Ja? Und deswegen kenne ich mich auch in jedem Segment relativ gut aus. Und dann, wenn man anfängt, die ersten Mitarbeiter mit ins Unternehmen zu holen, das ist dann auch eine Investition. Ich kann mich erinnern, für mich war das viel Geld am Anfang, jemanden einzustellen. Ich habe lange überlegt, brauche ich die Person, wie viel kann ich ausgeben, wie viel kann ich dieser Person bezahlen. Und dann erwartet man natürlich auch von seinen Mitarbeitern, weil es eine Investition ist, einen Kostenfaktor, ein Return of Investment, dass diese Menschen auch was bringen. Und dann fängt man an zu erkennen, dass erstmal muss man in diese Menschen investieren. Ja, es ist nicht nur, dass mich jemand einstelle und dem dann ab dem Zeitpunkt, wo ich anfange, ein Gehalt zu bezahlen, dass er dann sofort funktioniert, sondern ich muss wirklich mich mit den Menschen auseinandersetzen, muss ihm erklären, wie er und was er zu tun hat und wie er zum Erfolg kommt. Ja, das ist sehr zeitintensiv, ja, mit Mitarbeitern stetig in Kontakt zu sein und sie auf das Level zu bringen, wo man sie haben möchte. Ist auch zum Teil frustrierend, ja, weil Mitarbeiter halt Mitarbeiter sind und, wie der Name schon sagt, die mitarbeiten, aber nicht unbedingt gleich führen. Und man kann auch oft, und das habe ich lange Zeit falsch gemacht, nicht das Gleiche erwarten von einem Mitarbeiter wie vom Chef. Ich war immer sehr fordernd, auch zum Teil sehr fördernd gleichzeitig, aber trotzdem, irgendwann habe ich verstanden, dass die Menschen nicht das gleiche Engagement mitbringen wie jetzt ich. Ich bin sehr getrieben von meinen Ideen, von meinen Visionen und es ist sehr schwierig, Menschen zu finden, die genauso getrieben sind wie du, die dann auch so excited sind, dass sie dann nachts noch da sitzen, dass sie nicht auf die Uhr schauen. Die haben auch ein Privatleben, das ich nicht habe. Ich habe mein Privatleben aufgegeben für viele Jahre. Und erst jetzt mit den Kindern, die ich jetzt alle so um mich rum habe, angefangen eigentlich erstmal wieder zu leben oder auch wieder menschlich zu sein. Davor war ich wirklich wie ein Roboter, aufstehen, arbeiten und bis zum Umfallen und dann bis ins Bett fallen. Und alles andere war sekundär. Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf die Mitarbeiter. Man muss ein Psychologe sein. Es gibt keine normalen Menschen. Ja, das lernt man irgendwann. Und die Frage ist, was ist normal? Das ist, die Definition ist, was ist normal, was ist nicht normal? Wir sind alle nicht normal. Ich bin nicht normal, du bist nicht normal. Also man muss wirklich, wenn man von jemandem was möchte, wenn man wirklich das Maximum herausholen möchte, muss man in den Kopf dieser Menschen reingehen. Man muss verstehen, was motiviert diesen Menschen? Was bringt ihn zum Erfolg? Was spricht ihn an? Was erwartet er von mir? Und was kann ich von ihm erwarten? Man muss auch sie richtig einschätzen können. Ich habe auch oft die Fehler gemacht, dass ich Menschen überschätzt habe, indem ich ihnen zu viel Verantwortung gegeben habe und sie sind daran zerbrochen. Ja? Weil sie dann, natürlich niemand sagt nein, wenn du ihm die Krone gibst. Ja? Aber ich sage immer, die Krone, die ist sehr schwer auf dem Haupt. Ja? Und die drückt auch mal. Es ist jeder gern ein König, aber König zu sein ist nicht unbedingt erstrebenswert. Ja? Weil man muss viele Aufgaben dann erfüllen, die vielleicht nicht so angenehm sind, ja, wie man sich das sonst vorstellt. Ja. Also Macht oder Führung hat viel mit Verantwortung zu tun. Und das lernt man über die Jahre. Und dann kommt es auch eben dazu, Leute mit an sich zu binden. Ja. Es ist auch oft so, dass Mitarbeiter dann gehen. Und ich habe viele Mitarbeiter verloren. Ich habe viele Mitarbeiter auch selber gehen lassen, weil ich nicht zufrieden war. Zum Teil auch zu Unrecht, weil ich dachte, ich finde was Besseres. Und dann war das aber nicht so. Zum Teil verlierst du aber auch Mitarbeiter an andere Unternehmen, weil wie gesagt, der Arbeitsmarkt, gerade nach Covid, war sehr distressed. Jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. So in den letzten Monaten merken wir, gerade weil viele andere Luxusunternehmen abbauen, weil deren Zahlen nicht so gut sind, wie sie sich das erwartet haben. Die müssen Stellen abbauen, die müssen wieder Profit reinbringen, die müssen ihre Investoren wieder zufriedenstellen. Wir haben ja sehr viele negative Zahlen gesehen, von Kering zum Beispiel, aber auch von Burberry. Und auch Louis Vuitton hat nur eine Wachstumsrate von 3% gehabt, was wahrscheinlich in der Wirklichkeit dann -5% oder -6% ist, was dann der CFO nochmal so ein bisschen für die Finanzmärkte noch zu einem Plus hingekriegt hat. Aber bis dato war es wirklich so, wir haben viele Mitarbeiter verloren, wir haben Mitarbeiter aufgebaut und dann tut es natürlich weh, wenn man diese Mitarbeiter verliert. Ja, also man muss auch Perspektiven diesen Mitarbeitern geben und mit auf den Weg geben können, dass sie sich auch nicht nur da bleiben wegen dem Geld, sondern auch da bleiben, weil sie das Gefühl haben, hier können sie was mit erreichen, mitschaffen und sie sind Teil eines Ganzen. Ja. Und ja, da gehört viel dazu. Ist nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach. Es gibt auch viel Neid unter Mitarbeitern. Ich habe auch immer wieder das Problem, dass Führungskräfte ein Problem haben, wenn sie Leute einstellen, die zu gut sind, weil sie dann vielleicht sogar Angst haben, dass diese Menschen dann ihre Position in Frage stellen könnten, ja, oder sie überholen können auf der Karriereleiter, was natürlich ganz normal ist, ja, weil ich denke, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wir bezahlen und wir sollten auch nach Leistung bezahlen. Nicht nach Alter oder nach Status. Mich interessiert es weniger, was hast du studiert oder was kannst du. Mich interessiert viel mehr, wie viel leistest du und was in welcher Zeit, ja. Weil das ist nämlich wichtig. Was kannst du leisten in welcher Zeit? Es gibt ja Leute, die brauchen 6 Stunden für etwas und es gibt andere, die machen es in einer Stunde. Ja? Das ist in der Schule auch nicht anders. Wir sind ja schon in der Leistungsgesellschaft so erzogen worden, schon als Schüler, ja, dass wenn wir unseren Test nicht schaffen, unsere Hausaufgaben nicht machen, dann kommen wir nicht in die nächste Klasse. Ja? Es gibt ja schon in der Schule Noten, die uns, die Lehrer benoten und sagen, du hast sehr gut und du hast schlecht, du hast mittelmäßig abgeschlossen. Und ich denke, in der Firma ist das nicht viel anders. Ja? Da muss man auch die Mitarbeiter bewerten können, man muss ihm Feedback geben können. Der Mitarbeiter jetzt am Telefon ist einer unserer besten Verkäufer, der macht über 4 Millionen Euro. Und der ist jemand, der sehr mit seinen Kunden beschäftigt ist, der dann mit den Kunden, aber der nicht weiß, wo sind Grenzen zu setzen. Der weiß nicht selber, wo hört es auf und wo fängt es an. Der hat Kunden, die sehr viel Geld ausgeben mit ihm für die Firma. Und er fühlt sich dann verpflichtet, mit diesen Kunden dann auch noch bis spät in die Nacht, vielleicht im Restaurant oder im Club, Party zu machen. Und er baut ein Verhältnis auf mit diesen Kunden, was sehr gut ist, ein freundschaftliches, aber er überschreitet dann diese Grenze und dann ist es dann kann er nicht mehr zurück und das ist sehr gefährlich, weil wenn du dich dann irgendwann mal mit deinem Freund verkrachst, dann verlierst du einen Kunden, ja, und das passiert immer wieder. Er findet zwar immer wieder neue Kunden, ja, um die anderen zu replacen, aber er verliert auch viele Kunden, weil er zu close, zu eng mit seinen Kunden am Ende wird und das ist dann schon wieder kontraproduktiv. Ich zum Beispiel bin immer sehr auf Distanz mit all meinen Mitarbeitern. Ich habe Mitarbeiter, die seit 20 Jahren für mich arbeiten. Ich war noch nie bei denen zu Hause. Ich war noch nie bei dem auf dem Geburtstag, weil ich einfach diese Distanz halte, die auch gesund ist, weil diese gesunde Distanz dir dann auch hilft später in schwierigen Situationen mit dem Mitarbeiter, schwierige Diskussionen zu führen, weil wenn das dann zu einer wirklichen Freundschaft wird, dann hast du ein Problem. Ja? Also man muss schon wissen, wo sind die Grenzen, und das hat viel mit Disziplin zu tun.
Ja, absolut. Je erfolgreicher wir werden, ich schließe mich damit ein, desto mehr Gelegenheiten gibt es, desto mehr Menschen kommen auf uns zu und bieten uns irgendwas an. Du könntest jetzt noch da investieren, du könntest das noch machen und dies noch machen. Wie filterst du für dich raus, das ist wirklich eine Business Opportunity, die du verfolgst, und das ist eine, die du von Anfang an abschneidest und sagst, da stecke ich keine Energie rein. Wie machst du das?
Ich denke, Nein zu sagen ist viel schwieriger als Ja zu sagen. Mhm,
genau.
Ja. Weil es ist noch nie jemand erfolgreich geworden und erfolgreich geblieben, indem er immer Ja sagt. Sondern es sind eigentlich die Neinsager, die wirklich Erfolg haben im Leben und auch erfolgreich bleiben. Ja. Und warum ist Nein sagen so schwierig? Weil die Menschen in der Regel meistens eine Erklärung dann erwarten von dir. Warum sagst du Nein zu dieser Idee? Ja. Es ist einfach Ja zu sagen, es ist schwierig Nein zu sagen. Aber Nein sagen ist wichtig, weil Nein sagen beschützt dich, beschützt dein Unternehmen, beschützt auch deine Vision. Und darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Türen, die sich öffnen vielleicht, oder verlockende Angebote, die auf einen zukommen. Und dann ist es eben wichtig zu filtern und ganz oft Nein zu sagen und zum richtigen Zeitpunkt Ja zu sagen. Das kann man nicht immer. Manchmal sagt man ja, und man hätte besser Nein sagen müssen. Manchmal ist es das Gegenteil. Aber ich denke, in der Regel, egal was man macht, man muss sich immer darüber im Klaren sein, was bin ich in der Lage zu erreichen. Die meisten Menschen, die erfolgreich sind, neigen dazu, sich zu überschätzen, weil sie eben, wie gesagt, durch den Erfolg, den sie hatten oder den sie haben, selbstbewusster werden, ja, was auch gut ist. Und aber dieses Selbstbewusstsein kann dann eben auch oft zu Leichtsinnigkeit führen. Ja. Leichtsinnigkeit dahin, dass man sagt, okay, ich kann alles, wenn ich das kann, kann ich alles. Ja. Und das passiert immer wieder. Und das sieht man bei Führungspersonen, sieht man aber auch bei Firmen, dass sie sich zu sicher sind in dem, was sie tun und was sie können. Und dann glauben, wenn ich das kann, kann ich alles. Ja. Und ich glaube, man darf den Respekt nie vor diesen neuen Aufgaben und Möglichkeiten verlieren. Und wenn man den Respekt behält, ja, vor den Möglichkeiten, die man vor sich hat, dann und vorsichtig ist und das auch wirklich analysiert, weil ich habe immer gesagt, Erfolg ist planbar, Erfolg ist kein Glück, sondern Erfolg ist planbar. Und man muss seine Zahlen kennen und man muss seine eigenen Stärken kennen. Das ist wie im Fitnessstudio. Wenn du versuchst, 500 Kilo zu heben, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Ja? Und dann wirst du vielleicht noch einen Muskelfaserriss zuziehen oder dich verletzen dabei. Ja? Und dann kannst du 6 Monate nicht trainieren. Und dann verlierst du all deine Muskeln, die du dir in den letzten Monaten hart aufgebaut hast. Ja? Und ich denke, seine eigenen Grenzen zu kennen und zu wirklich wissen, was bin ich in der Lage, das ist wirklich wichtig. Weil das heißt eigentlich, die Wahrheit zu sagen zu sich selber. Ja? Aber die Wahrheit tut immer weh. Niemand möchte eigentlich die Wahrheit wirklich hören, sondern möchte eigentlich immer nur das Schöne hören. Ja? Und das ist genau das Gleiche auch übrigens bei Mitarbeitern, ne? Denen die Wahrheit zu sagen. Ja? Die Wahrheit tut immer weh. Die tut immer weh. Wenn ich einem sage, hey, du sahst gestern wirklich müde aus, du sahst wirklich kacke aus, ja? Ansonsten sagst du, ja, du sahst gut aus. Ja? Wir lügen uns ja selber an oft. Wir lügen uns selber in die Tasche. Du lügst auch oft deinen Partner und sagst, ja, du siehst super aus heute, obwohl sie es nicht tut, ja. Und ich denke, ja, das ist wichtig und das hilft einem auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Bei mir ist es so, ich genieße es natürlich sehr, momentan vor allem, neue Geschäftsfelder zu entwickeln und auch neue Geschäftsfelder für mich zu entdecken. Plein Sport ist eins dieser Themen, ja. Auch die Uhren, ja, die Schweizer Uhren, die Swissmade Watches, die Tourbillon Watches, ist ein anderes Projekt, komplett anders wie Plein Sport, aber auch die Hospitality-Geschichte, die wir jetzt gerade beginnen, ist ein komplett neues Chapter. Und das sind viele Projekte, die gleichzeitig stattfinden, das sind viele Projekte, die die Marke noch größer werden lassen, die das Unternehmen noch mehr wachsen lassen, aber ich bin da sehr konservativ an der Herangehensweise. Ich analysiere wirklich in jedem Geschäftsfeld die Mitbewerber, den Markt. Wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Schwächen? Was sind die Fehler der anderen gewesen? Was haben andere falsch gemacht in der Vergangenheit? Was können wir aus den Fehlern anderer lernen? Was sind wir in der Lage heute mit unseren Mitteln, die wir zur Verfügung haben, zu erreichen? Was können wir nicht erreichen? Wir dürfen uns nicht selber in die Tasche lügen, ja. Und wenn man das tut und sich gut vorbereitet und seine Hausaufgaben macht, dann hat man eine große Chance, später dann auch Erfolg zu haben. Und natürlich sich auch das Zeitfenster richtig zu setzen, ne? Also, wie ich schon gesagt habe, Erfolg über Nacht findet in der Regel nicht statt, sondern da muss man viel Ausdauer mitbringen. Und Ausdauer heißt auch Geld mitbringen zum Teil. Ja, habe ich genug finanzielle Mittel, um mir das zu leisten? 2-3 Jahre vielleicht keinen Erfolg zu haben und ich muss das erst aufbauen, zu investieren. Habe ich so einen langen Atem? Habe ich auch die Ausdauer? Habe ich auch wenn ich mich mental darauf vorbereite, ja, dann muss ich auch keine Angst haben, ja, dass irgendwas was schief läuft, ja. Und das ist zum Beispiel interessant. Ich sage mal so, ich sage nochmal, die Swissmade Watches, ja, wir verkaufen für mehrere Millionen Euro im Jahr Swissmade Watches. Und ich habe das geplant, bin da sehr stolz darauf. Alleine gestern haben wir für knapp 100.000 Euro Uhren hier bei mir zu Hause verkauft in One-to-One-Appointments. Und wir gehen hier gegen die Großen, wir gehen hier gegen die Pateks, gegen die Richard Mills, gegen die Audemars Piguets. Und da gibt es Menschen und ich sehe das ja, ich studiere ja auch die Menschen, ich studiere auch ihr Einkaufsverhalten, ich studiere auch unsere Konsumenten, weil am Ende ist alles Psychologie. Verkaufen ist nichts anderes als Psychologie. Und gerade in meinem Gebiet, wir müssen Emotionen wecken, wir müssen Begehrlichkeit wecken auf der Seite des Verbrauchers. Und zum Teil weißt du noch gar nicht, dass du von mir eine Uhr kaufen möchtest. Aber ich werde dir über einen gewissen Zeitraum das vermitteln und am Ende kommst du zu mir und du begehrst eine Uhr und du möchtest eine Uhr bei mir kaufen, obwohl du schon 10 andere Uhren besitzt und andere Marken hast und auch Zugang hast zu allen anderen Marken in dieser Welt, kommst du und suchst dir eine Uhr bei Philipp Lein aus. Und das ist interessant, in den Kopf der Menschen reinzugehen. Und ich will nicht sagen, es ist eine Art der Manipulation, ganz klar. Natürlich manipulierst du deine Konsumenten und deine Kunden. Das macht jeder, das macht jedes Unternehmen. Das macht Apple und die machen das hervorragend. Das macht Gucci, das macht Prada, das macht Hermes. Das machen alle. Ja. Schaffen eine künstliche Begehrlichkeit.
So, das Finale. Zwei Interviewteile mit Philipp Plein, the one and only. Ja, schade, du hast das Interview 90 Minuten in Dubai verpasst bei der Jetstream. Du kannst immer noch Mitglied werden in der Jetstream. Und dann lernst du viermal im Jahr solche spannenden Menschen kennen. Wir hatten schon Boris Becker, Till Schweiger, Kai Diekmann, Wolfgang Grupp. Ach, wir hatten schon ganz viele. Olli Kahn und so weiter. Aber auch Leute, die nicht so im Mainstream bekannt sind, die aber trotzdem einfach eine besondere Tiefe haben, eine besondere Fachexpertise. Also, wenn Jetstream für dich ein Thema ist, melde dich bei uns und dann schauen wir, ob du da reinpasst und ob das das Richtige für dich ist. In dem Sinne, lieben Dank und liebe Grüße.